Wir sind Christen. Wir kommen hier Woche für Woche zusammen, weil es uns wichtig ist. Weil man allein und ohne Gemeinde gar nicht Christ sein kann. Zwei oder drei können schon eine Gemeinde sein. Im Judentum, in der Umgebung von Jesus, war es so, erst 10 Männer machten eine Versammlung zu einem Gottesdienst. Ich habe es bei einer Rast in Israel mal erlebt. An einem Rastplatz kam jemand auf mich zu und sagte, hast du einen Moment Zeit? Du kannst unser 10. Mann sein. Und ich stellte mich dazu. Wir lernen aus der gleichen Bibel. Wir kommen hier zusammen, um aus Gottes Wort zu hören, zu lernen und immer wieder neu, auch im Miteinander wachgerüttelt zu werden. Eben in der Bibelschule sagte Klaus, ja, wenn man Gebete hört, Predigten hört, denkt man manchmal, ich würde es anders sagen. Ja, so möge es sein, denn das ist Kreativität. Ich sehe ein Vorbild und sage, großartig, aber ich würde es ein bisschen anders machen. Junge Leute, wenn sie über Menschen sprechen, geben sich Mühe mit dem Innen hinten dran. Ich kann damit nur wenig anfangen, entschuldigt. Aber ich verstehe, dass junge Leute sagen, hier muss sich was ändern. Frauen möchten auch immer erwähnt sein. Aber man kann auch viele Worte machen, viele Wendungen korrekt setzen und trotzdem nicht darüber nachdenken. Wir wollen nachdenken mit den Geschichten der Bibel. Da sind die Geschichten aus dem Alten Testament, wie die Juden sagen würden, Tanach. Und wir begegnen den Geschichten, in denen Gott wirkt. In den Vorgeschichten mit einzelnen Menschen, aber dann die Geschichte seines Volkes. Und über das Jahr verteilt, so steht es im Mose, gibt Gott ihnen Anweisung, feiert diese Geschichten. Und wir Christen sollten das auch tun. Wir sind zwischen zwei Festen, die wir mit ihnen gemeinsam begehen. Ostern und Pfingsten, Pessach und Schavuot. Pessach, das Geschenk der Freiheit aus der Sklaverei. Jesus hat das gefeiert, Stunden vor seinem Tod. Das war ihm wichtig. Und das war kein Zufall. Und Schavuot, Pfingsten, es ist die Erinnerung an die Gabe der Tora, der 10 Gebote, aber nicht nur der 10 Gebote, sondern das Wort Gottes, was da drumherum ist. Das gehört dazu. Wir denken daran, was da in Jerusalem passiert ist. Wochen nach dem Tod Jesu und wir haben am Donnerstag daran gedacht, nach seiner Himmelfahrt. In Falkensee haben wir ein sehr gutes, sicherlich auch in DDR-Zeiten gewachsenes Miteinander der christlichen Kirchen. Und seit 20 Jahren treffen wir uns alle am See, in Falkensee, und dann ist da Himmelfahrtsgottesdienst. Wir haben aus allen Gemeinden heraus ein Fürbittgebet formuliert und das war ein sehr schöner Tag. Wir kennen uns, wir kennen unsere Unterschiede. Interessant und schön war diesmal, dass die Pastorin, die das in der Hand hatte, sagte, wir sind alle getauft. Vielleicht, da ist Norden, da ist Süden, da ist Osten, da ist Westen. Stellt euch mal so auf, wo ihr getauft worden seid. Sie wollte darauf hinweisen, es sind viele natürlich in den letzten Jahren nach Falkensee gezogen. Hat sich ja einiges verändert in der Weltgeschichte. Falkensee ist nicht mehr 70 Kilometer von Berlin entfernt, sondern wir können hinlaufen. Und da standen wir nun alle. Und ich stand neben einem jungen Pfarrer, der vor 4 Wochen in unserer Gemeinde gepredigt hat. Und wir stellten beide fest, wir stehen dicht nebeneinander, wir sind beide in Pankow getauft. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Sebastian, das ist schön, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Nicht nur die. Aber über eins bin ich froh, ich kann mich erinnern. Ja, sagt er, das ist ein Vorteil von euch. Und es geht nicht um den Streit. Ist der, der als Kind getauft worden ist und hat das bestätigt durch ein Bekenntnis in seiner Konfirmation, ist der nicht richtig getauft? Muss der nochmal getauft werden? Und die Menge des Wassers, einer hat mal gesagt, die Menge des Wassers kann nicht über die Gnade Gottes entscheiden. Aber eins ist klar, über dem Wasser heißt Shamayim und das bedeutet Himmel. Und in dem Himmel sind wir jetzt schon, wenn wir ein Miteinander kennen. Die Geschichten des Neuen Testaments bieten uns die Möglichkeit, Gott als Mensch kennenzulernen. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Da ist Jesus als Mensch gegangen und wir begreifen ihn als Menschen. Und wir können Jesus eigentlich auch nur als Mensch anfassen. Was er jetzt ist, wie er jetzt ist. Es gab ja auch mal Streitigkeiten, ob er in diesem Moment gerade aus der guten Stube ins Allerheiligste geht. Wir wissen nichts, aber den können wir anfassen. Und die Interpretationen der Geschichten Gottes mit den Menschen, die Jesus gefunden hat, die können wir sogar verstehen, wenn wir wollen, wenn wir uns Mühe geben, wenn wir uns erwecken lassen. Und dazu brauchen wir dann aber auch noch Pfingsten. Und das steht unmittelbar bevor. Ich habe eine Geschichte gewählt, eine Geschichte von Jesus, von Jeschua HaNotzri, allerdings schon in einem Stadium des Menschseins, das anders war als in den 3 Jahrzehnten zuvor. Eigentlich müsste ich dieses Nachdenken 14 Tage zurücksetzen oder noch mehr zurück, kurz nach Ostern. Es ist die Geschichte der Emmausjünger. Es ist die Geschichte, wo wir mit Jesus gehen. Und so sollen wir die Geschichten eigentlich immer lesen, als wären wir dabei. Wir sollen diese großen Feste feiern, Pessach, als würden wir gerade die Sachen zusammenpacken und aus Ägypten weggehen. Klaus hat sie kennengelernt, eine Frau, die seit 2 Jahren zu uns kommt. Sie ist Jüdin. Sie hat viele Jahre gelebt, nur in dem Wissen, dass sie das ist. Ihr Vater ist als Überlebender. Er war Kommunist, er ist nach China gegangen. Das war so die letzte Möglichkeit, nachdem er auch 2 Jahre schon ein Lager von innen kennengelernt hatte. Ist er in China, hat er in China überlebt. Und seine Hoffnung war der Kommunismus. Und da ist er natürlich in das bessere Deutschland zurückgekehrt. Das Erwachen kam dann auch noch. Das war durchaus auch mal mit erneuter Haft verbunden. Er war übrigens der erste Intendant des Hans-Otto-Theaters in Potsdam. Und sie hat irgendwann mal angefangen, darüber nachzudenken, was ist eigentlich jüdisch? Und wir kennen uns seit Jahren, sie ist Musikerin, eine wunderbare Geigenspielerin. Und seit 2 Jahren kommt sie in unseren Gottesdienst aufgrund eines Zufalls. Wir sitzen zusammen im Garten und sie sagt, sondern Vormittag wollen wir da nicht das und das machen. Und da sagt Anne zu ihr, Andrea, du weißt doch oder weißt du es nicht, wir gehen doch da zum Gottesdienst. Ach, sagt sie, ihr feiert ja Schabbes. Kann ich denn da auch mal kommen? Und von da an kam sie. Es gibt Gründe, wenn sie nicht kommt. Entweder muss sie zu ihrem Sohn fahren oder sie ist auch erneut Großmutter geworden oder sie spielt irgendwo Geige. Aber meistens spielt sie Geige bei uns. Und ihre Fragen sind oft sehr interessant. Und es fällt ihr sehr schwer, überhaupt damit umzugehen. Ja, gibt's denn da was? Oben drüber? Ist da einer? Und wir treffen uns einmal im Monat, weil sie sagt, sie will etwas übers Judentum wissen und von uns kann sie am meisten darüber lernen. Schön, wenn man zu Christen sagt, am meisten übers Judentum kann man bei euch lernen. Möge es so sein, dass nicht immer noch irgendwo wabert. Sie sind ja seit 2000 Jahren eigentlich verdammt, von Gott verflucht. Diese Bibelstelle kann ich allerdings nicht finden. Sie sind gesegnet. Bis heute. Wir unterhielten uns vorhin, dass unser Segen darin besteht, dass wir den Sabbat haben. Den haben wir mit ihm gemeinsam. Und sie entdeckt immer wieder neu etwas in diesen Geschichten. Und einmal im Monat treffen wir uns und besprechen die Parascha, die gerade dran ist. Parascha, wir haben noch mehr Gemeinsamkeiten mit den Juden, nämlich die Bibelschule. Sie haben über das Jahr verteilt die 5 Bücher Mose. Und es gibt so interessante und schöne Interpretationen, die auch uns helfen. Und wir entdecken aus christlicher Sicht, wie viel es dort schon für uns aufgeschrieben ist und dass wir Gemeinsamkeiten haben. Und jetzt in der Osterzeit haben wir das zum ersten Mal in diesem Kreis gemacht, dass wir wirklich einen Sederabend gemacht haben. Ein Sederabend, das ist also das, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, dass man die Geschichte des Auszugs aus Ägypten richtig empfindet, spielt. Es gibt wunderschöne Kinderlieder, die Kinder dann singen. Natürlich hat sich dieses Fest, wie man es praktiziert im Judentum, auch über 2000 Jahre verändert. Was war der Grund? Der Hauptgrund war, dass sie das Zentrum ihres Glaubens, da wo Gott anwesend war, verloren haben. Zerstört durch die Römer im Jahr 70. Und sie haben versucht, etwas entstehen zu lassen in ihren Gotteshäusern am Schabbat. Und den halten sie bis heute, dass dort etwas wächst, was im Wort Gottes steht und was sie erleben können. Und dieses Miteinander des Erlebens, dieses Auszugs aus Ägypten, ist eine wunderbare Sache. Könntet ihr auch mal praktizieren. Eine schöne Sache. Man schmeckt, man isst, man trinkt 4 Gläser Wein, aber die Bezeichnung für Wein ist die allgemeine Bezeichnung, also man kann sagen, es ist Traubensaft. Und da ist noch ein 5. Glas. Und dieses 5. Glas ist für den Propheten Elia. Juden gehen davon aus, dass von Zeit zu Zeit Elia irgendwo erlebt werden kann. Und dieses Glas bleibt stehen. Am Ende dieses Abends öffnet man die Tür und sagt, vielleicht kommt Elia. Ich habe die große theologische Frage, habe sie mehreren Rabbinern gestellt, was passiert denn dann mit dem 5. Glas, denn wahrscheinlich ist er ja nicht gekommen. Das ist dann offen, aber wenn wir auf dieses erste Abendmahl gehen, gehe ich davon aus, dass Jesus ihn getrunken hat. Dass Jesus dieses Glas getrunken hat. Und nun wollen wir mit Jesus, so wie zu so einem Sederabend, dass wir es erleben, mit ihm gemeinsam gehen. Klaus hat es vor einigen Tagen bei uns in Falkensee praktiziert. Wir gingen mit ihm an den See Genezareth und der Zimmermann hat einem Fischer erklärt, was Fischfang ist. Heute erleben wir vielleicht etwas, dass der Auferstandene erklärt, was Hoffnung ist. Die Geschichte der Emmausjünger, uns allen bekannt, im Lukas 24 von Vers 13 an. Ich lese nach der guten Nachricht. Lukas 24, Vers 13. Am selben Tag gingen 2, die zu den Jüngern Jesu gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das etwa 10 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sich alle über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus dazu und ging mit ihnen. Und sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Er fragte sie, worüber redet ihr denn so eifrig und unterwegs? Da blieben sie traurig stehen und der eine, er hieß Kleopas, in Klammern wahrscheinlich ein Verwandter von Jesus über Josef, fragte, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in den letzten Tagen geschehen ist. Was denn? Fragte Jesus. Naja, das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und andere Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er werde der Mann sein, der Israel befreit. Heute ist schon der dritte Tag und sie berichten über das, was sie gehört haben. Hier sind Menschen unterwegs, die Sorgen haben. Hier sind Menschen unterwegs, die sich verzweifelt fühlen. Ihre große Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Da ist einer gewesen, der für Israel etwas Großartiges leisten könnte. Jesus, der so begnadet war, der so begabt war, hätte das leisten können. Wenn ich daran denke, in Israel zur Zeit sind 50% der Menschen mit dem Präsidenten nicht zufrieden. Aber 50 plus ein bisschen sind für ihn. Aber es ist kein richtiger anderer da. Jesus wäre einer gewesen, der hätte was machen können. Der konnte reden. Der konnte begeistern. Der konnte mit Kindern umgehen. Der hat Frauen würdig behandelt. Er war offen für alle, für jung und alt. Außerdem, wenn man richtig hinguckt, der war sogar mit König David verwandt. Hätte er nicht der neue David HaMelech werden können? Der herrschende König, sein Stammbaum war nicht so ganz koscher. Das hätte der machen können. Er hat was anderes gemacht. Er ist 2,5 Jahre, 3 Jahre durch die Gegend gelaufen, hatte nichts, hat auch nichts darauf angelegt, Gewinn zu machen und hat mit Menschen gelebt, gelehrt und Türen und Fenster geöffnet. Aber nach dem, was wir jetzt hören, haben die das doch gar nicht richtig verstanden. Wenn sie die Hoffnung vielleicht doch immer noch darauf gesetzt haben, dass er der Neue wird. Der Wichtige, der Große. Das waren ihre Sorgen. Was sind unsere Sorgen, wenn wir jetzt mit Jesus von Jerusalem Richtung Tel Aviv laufen? Wer von Jerusalem, egal in welche Richtung geht, hat immer einen Abstieg vor sich. Viele meinen das auch im übertragenen Sinne. Von Jerusalem wegzugehen, ist immer ein Abstieg. Dorthin zu gehen, da geht man nach oben. Als Jude nach Israel einzuwandern, das ist Aliyah, heißt auf Deutsch nach oben gehen. Und wenn man ihre Fluggesellschaft benutzt, die heißt auch nach oben. Nach oben gehen oder absteigen. Welche Sorgen bewegen uns, wenn wir die Nachrichten schauen? Wie dicht kommt das noch, dieses Unwetter auf dieser Welt? Und das freundliche Miteinander der beiden bedeutendsten Männer der Welt, was wir in den letzten Tagen in den Nachrichten erlebt haben, so richtig Trost macht uns das auch nicht. Da hören wir, dass man Angst hat, dass kein Wachstum mehr ist. Das Hauptproblem, Wachstum. Aber bei dem Wachstum geht es immer um das Maximieren von Gewinn, das Ansteigen von Reichtum. Aber schon bei der Frage, wie man den verteilt, gibt es Schwierigkeiten. Ich könnte jetzt euch fragen, was bewegt euch? Wovor habt ihr Angst? Ich bin nicht mehr ganz jung. Man könnte immer zu Angst haben, wenn man weiß, welche große Wundertüte die Krankheiten so für einen noch zur Verfügung stellen könnten. Wachstum. Mich beschäftigt sehr der Wachstum, das Wachsen von Antisemitismus in unserem Land. Tottmanns haben lange Zeit Freitag für Freitagabend vor der Synagoge am Frenkelufer gestanden aus Solidarität mit den Menschen, die vielleicht auch Angst haben. Vieles, was uns begegnet, macht uns Angst. Und da gehen wir oft nicht allein und sind begleitet durch Menschen, die uns helfen könnten. Ich hoffe, dass der Sabbatvormittag so ein Raum ist, wo unsere Sorgen, wenn wir hier durch diese Türen rausgehen, ein bisschen kleiner sind. Unsere Zuversicht größer, unsere Hoffnung konkreter und in der Liebe zueinander, im Verständnis zueinander, wir wachsen, anders wachsen, als nur im Streben nach Wohlstand, obwohl Wohlstand ist schon ganz schön. Wenn ich denke, vor 40 Jahren, diese Frage haben Sie, wenn man in den Lebensmittelladen ging? Heute ist nur noch die Frage, wo gibt es das am günstigsten? Und ich bin dankbar dafür, jedes Mal. Die Feste, von denen ich vorhin sprach, zwischen denen wir uns bewegen, also Ostern und Pfingsten, Pessach und Schavuot, da geht es um Wachstum, da geht es um Früchte, um Lebensmittel. Und es sind die beiden ersten Pilgerfeste, da ist noch ein drittes, das Schavuot, das Sukkotfest, das nach Neujahr und Versöhnungstag, diese beiden Tage sind nicht der Pilgeranlass, sondern die Tage danach, wo man sich klar macht, wir haben in der Wüste gelebt wie in Zelten und über uns haben wir die Gestirne gesehen, aber wir sind zu Hause. Und das Leben im gelobten Land ging nicht mit Wohlstand los. Klar war von Milch und Honig die Rede und das gab es auch, aber Wohlstand noch lange nicht. Zunächst ging es ja auch um Verteilung von Ländern, von Orten, wo sie mit bestimmten Aufgaben leben sollten. Aber zwischen diesen Festen geht es eben auch um Wachstum. Zwischen Ostern und Pfingsten gibt es ein Fest des Übergangs. Eigentlich, das sich Vorbereiten auf Pfingsten geschieht in den Tagen dazwischen. Das ist das sogenannte Omerzählen. Und was ist das? Man beobachtet etwas in dieser Zeit, und zwar das Wachstum. Du erlebst das Wachstum in wunderbarer Art und Weise, dass sich da was bewegt. Als werdender Vater kann man das auch, indem man die Hand auf den Bauch der Frau legt, spüren. Da wächst etwas. Und man kann so wenig dafür tun. Natürlich kann man manches lassen. Man kann auch in der Ernährung sich darauf einstellen, aber es wächst von alleine. Zu Ostern ist das Wachstum der Gerste abgeschlossen. Es ist eigentlich das erste Erntefest, das Osterfest in Israel. Und am Ende dieses Sederabends gibt es den Übergang zu diesem Zählen. Und zwar das Omerzählen bedeutet, wir zählen die Tage, bis der Weizen reif ist. Und 50 Tage nach Ostern ist er reif. Da kann man ihn ernten. Und man sieht ihn wachsen. Und am Ende dieser Geschichte heißt auf Hebräisch Haggadah, und man liest diese Pessach Haggadah, und am Ende gibt es also diesen Übergang. Heute ist ein Tag im Omer, also der erste Omertag. Es möge dein Wille sein, ewiger unser Gott und Gott unser Väter. Und es ist verbunden in den Jahren, den letzten 2000 Jahren, dass der heilige Tempel bald in unseren Tagen erbaut werde. Und wir teilhaben an deiner Tora. Und dann gibt es etwas, was man dann vorliest und was auch die Kinder mitlesen oder auch schon sagen können. Eins, wer weiß es? Ich weiß, was eins ist. Eins, einzig ist unser Gott im Himmel. Und zwei, und dann wiederholt man immer alle nacheinander, zwei sind die Tafeln des Bundes. Drei, ich weiß es, drei sind die Väter. Wer weiß es, vier sind die Mütter. Ihr wisst die Geschichte bis hin zu Jakob. Fünf, wer weiß es, das sind die fünf Bücher Mose. Sechs, wer weiß es, das sind die Ordnungen. Sieben, wer weiß es, sieben, am siebten Tag ist Schabbat.
8, wer weiß es? 8 am Tag ist der Tag der Beschneidung. 9, wer weiß es? 9 sind Monate bis zur Geburt. 10, wer weiß es? 10 sind die Gebote. Dann wird immer wiederholt, 9 sind und so weiter. Und 11, wer weiß es? 11 sind die Sterne im Traum Josefs. 12, wer weiß es? 12 sind die Stämme Israels. 13, wer weiß es? Ich weiß, was 13 ist. 13 sind die Eigenschaften göttlicher Gnade, erwähnt im 2. Buch Mose 34, Vers 6 bis 7. Man beginnt also zu Ostern mit diesen Zählen. Und in diese Zeit hinein spielt diese Geschichte. Schon damals. Schon damals war einem das ein Brauch, das zu zählen. Jesus ist mit ihnen und er zählt, er erzählt. Und jetzt, so heißt es in Vers 22 im Kapitel 24 Lukas, und jetzt haben uns einige Frauen, die zu uns gehörten, noch mehr erschreckt. Sie gingen heute früh zu seinem Grab, konnten aber seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen. Die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frau erzählten, aber ihn selbst haben sie nicht gefunden. Da sagte Jesus zu ihnen, guckt doch mal her, ich bin's doch. Nein, was seid ihr doch blind? Wie schwer tut ihr euch zu glauben, was die Propheten vorausgesagt haben? Der versprochene Retter musste doch erst dies alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen. Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Mose und den Propheten angefangen, durch alle heiligen Schriften. Mittlerweile waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Ich habe heute früh beim Zusammenpacken gedacht, ich habe doch mal Sigurd Mager hat mich dazu eingeladen, das in der Gemeinde am Schäfersee zu tun, über Bibel und Kunst zu sprechen. Rembrandt hat diese Geschichte verarbeitet, indem er einfach Skizzen, Zeichnungen dazu gemacht hat. Eins davon ist auch eine Ausführung als Radierung. Oder zwei sogar. Zwei sind Zeichnungen. Und er zeigt uns auf dem einen Blatt, wie da drei Menschen gehen. Zwei haben unterschiedliche Hüte auf und jeweils einen Wanderstab. Sie sind gerüstet zu wandern und im Hintergrund sieht man, dass sie bergab laufen. Jerusalem und Abstieg. Obwohl auch Rembrandt nie in Jerusalem war, wusste er doch so viel, dass das so war. Und einer läuft daneben, ja, kaum zu sehen, sehr auf sich konzentriert und er hört zu. Das zweite Blatt ist, da sitzt einer am Tisch und dann sind zwei Blätter, die zeigen das Gleiche und zwar das, was uns dann in den nächsten Texten gezeigt wird. Was seid ihr doch blind und so weiter. Inzwischen waren sie nach Emmaus gekommen. Ja, Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber sie hielten ihn zurück und baten, bleibt doch bei uns. Es ist fast Abend und gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Während des Abendessen, in dem einen Blatt sieht man noch, dass da ein Diener aus dem Keller etwas nach oben bringt, weil offensichtlich das Abendbissen doch schön sein soll, nahm er das Brot, dankte Gott, brach es in Stücke und gab es ihnen. In der Zeit des Omerzählens geht es also Abend für Abend um das Wachsen von Brot. Und Jesus sprach einen Segen, den er auch schon ein paar Wochen vorher mit seinen Jüngern gesprochen hat, als er das Brot nahm während des Sederabends. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Gepriesen seist du, Herr, König der Welt, Höchster. Wir danken dir, dass du das Brot aus der Erde wachsen lässt. Eine wunderbare Beschreibung, ein wunderbares Gebet. Wir sprachen in der Betrachtung über Tischgebete. Ein sehr kurzes und sehr eindringliches Gebet. Brot fällt nicht vom Himmel, doch das Manna. Aber das gibt es heute nicht mehr. Brot wird erarbeitet. Wenn die Bauern mit ihren Traktoren durch die Gegend fahren, um zu protestieren und sagen, wir erarbeiten euch das Brot, denkt dran. Der du das Brot aus der Erde wachsen lässt. Und da ging ihnen das Licht auf. Das Licht, das neue Licht. Sie erkannten ihn. Wie viele Fragen hatten sie noch? Die letzten beiden Blätter zeigen es. Es ist nur noch ein Licht zu sehen. Jesus ist weg. Es bleiben die Fragen, die uns natürlich alle beschäftigen. Wie war dieser Jesus, der Auferstandene? Er war als Mensch erlebbar, aber dennoch stand er offensichtlich über den Gesetzen, die wir kennen. Und nach der Himmelfahrt ist er so göttlich verändert, dass Gott und er eins sind. Auch wenn wir ihn dreifach ansprechen, übrigens, wie in diesem Gebet, haben sie auch oder hatte Jesus auch drei Formulierungen. Wir haben auch drei. Wir haben den Gott, den wir aus der Geschichte kennen, in all den wunderbaren Festen, die wir bis heute erahnen können. Wir haben den Menschen Jesus, der durch Israel ging, vor allen Dingen in Galiläa sich aufhielt. Und wir haben etwas vor uns. Denn bei den Jüngern hier blieb es nicht beim Fragen. Es ging ihnen die Augen auf und sie erkannten Jesus. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, wurde uns nicht ganz heiß ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach, uns heilige Schriften erklärte. Sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die Elf mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferweckt worden. Simon hat ihn gesehen und die beiden erzählten, was sie erlebt hatten. Sie haben nicht gejammert über die verpasste Situation. Mensch, was hätten wir noch fragen können? Sie wissen, was sie zu tun haben. Sie gehen wieder nach oben, nach Jerusalem. Denn es war klar, es steht etwas bevor. Das Fest, das sie Jahr für Jahr gefeiert haben. In Erinnerung an das Geschenk der Tora. Und das ist nicht nur diese 10 Gebote, das ist viel, viel mehr. Aber zu diesem Fest gehört bis heute auch eine zweite Geschichte. Und zwar die Geschichte von Ruth. Und auch da geht es wieder ums Wachsen oder das Ergebnis von Wachsen um Brot. Denn sie überlebt, dass man ihr erlaubt, Samen, Getreidesamen zu sammeln. Und in diesen Sammeln, ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, lebt sie. Orientiert sich ihr Leben neu. Sie findet einen Lebenspartner und sie findet einen Gott. Einen Gott, den sie schon kannte, aber von dem sie nun wusste, wie er heißt. Man erzählt diese Geschichte immer wieder zu Pfingsten im Kreis der jüdischen Gemeinden. Und das Interessante ist eben, dass die Urgroßmutter von König David nicht jüdischen Ursprungs ist. Also auch hier ist schon etwas in die Geschichte gelegt. Dieses neue Licht sollten sie leuchten lassen, aber es sollte eines Tages für alle leuchten. Für alle, die es wollen. Für alle, die Licht brauchen. Ist Licht an. Möge Gott uns in unserer Nachbarschaft, in unserem Miteinander Menschen entdecken lassen, die mit uns gemeinsam in diese Richtung schauen. Wir haben hier das Kreuz. Es gibt viele schöne Kreuzdarstellungen. Es gibt auch gute Kreuzplastiken, Skulpturen, wo ein Gekreuzigter abgebildet ist. Aber ich denke, in unserem Gottesdienst gehört ein Kreuz, das leer ist, das zu einem Symbol des Lebens geworden ist, von einem Gegenstand des Todes. Da ist die Senkrechte von oben nach unten und von unten nach oben. Das haben wir erlebt. Sie sind von Jerusalem weggegangen und sind nach oben wieder zurückgegangen. Jesus wurde als Mensch geboren, hat als Mensch gelebt, ist als Mensch gestorben und ist unser göttlicher Erlöser, durch den wir leben können. Umkehr ist jederzeit möglich. Umkehr ist wichtig. Das heißt Orientierung. Und da ist das gemeinsame Gotterleben mit den Geschwistern. Auch das gehört in dieses Kreuz. Und es ist symbolisiert, in diesem Kreuz dargestellt, der auferstandene und segnende Christus. Und so wird Gott, der große Herrscher, der Unerreichbare, der, vor dem nichts bestehen kann, zu einem persönlichen Gott, dem wir immer wieder neu in den Geschichten von Jesus begegnen können. Und der Geist, den wir in der nächsten Woche feiern, der hilft uns, dass daraus Geschichten werden, die uns berühren und die uns Gegenwart schaffen. Der Geist möge immer in unserer Nähe sein. Er ist in unserer Nähe. Wir mögen uns berühren lassen. Amen.